Ja, also auch beim Neon. Am Neon hat es ja auch sehr interessiert, dass das damit möglich war, eben die Linie in den Raum zu ziehen. Ja.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer ist schon fast in Vergessenheit geraten. Der September ist da und wir starten in den Kunst- und Kulturherbst mit der Besprechung einer Ausstellung. Und diese Besprechung geht aber so ein bisschen über das gewohnte Besprechungsformat hinaus, weil nicht ich hier sitze mit meinem Vater, sondern ich sitze hier mit Adrian Kovanz. Und ja, also da kann man eins und eins zusammenzählen. Wir besprechen heute die Ausstellung, die aktuell in der Albertina zu sehen ist. Brigitte Kovanz, Light is what we see, eröffnet am 18. Juli und die Ausstellung läuft bis zum 9. November 2025. Adrian Kovanz co-kuratiert, gemeinsam mit Angela Stief und unterstützt wurden die beiden von Melissa Lumbroso. Eine Ausstellung, die ich mir jetzt einmal angesehen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Beginn meiner Brigitte Kovanz Reise. Du lieber Adrian bist natürlich mittendrin schon dein ganzes Leben, auch wenn vielleicht diese Ausstellung jetzt in der Albertina einen vorläufigen Höhepunkt darstellt, möchte ich ganz gern mit der Frage starten, wie oft du denn jetzt schon in der Ausstellung warst.
Ein Dutzend Mal, würde ich sagen, war ich jetzt.
Aber doch.
Doch, schon da. Ja. Ja, es okay. Gibt schon immer wieder auch was zu tun. Und
ja. Ja. Na, da hast du wahrscheinlich den aktuellen Rekord inne. Weil du jetzt sagst, zu tun. Also für mich hat natürlich, ich hätte ja die Ausstellung gerne gesehen, einmal ohne Strom. Also ich wünsche mir natürlich nie unbedingt einen Stromausfall. Aber das wäre schon interessant, wenn man da unten steht.
Ja.
Im Untergeschoss. Der Albertina, des Haupthauses. Basteihalle heißt das. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel neu für mich. Ja? Nein, man lernt nie aus. Wenn da plötzlich das Licht ausfallen oder der Strom ausfallen würde, hast du's schon gesehen? Ich meine, du kennst natürlich die Arbeiten deiner Mutter in- und auswendig. Ja. Du betreust auch den Nachlass, also you're the one to ask. Und natürlich haben wir unten auch schon gesprochen, wie die funktionieren, wenn man das Licht ausknipst.
Ja, die funktionieren auch ohne Licht. Das ist dann eben ein anderes Bild, eine andere Seite sozusagen der Medaille. Ich habe auch das große Glück, eben zu Hause Arbeiten zu haben und die leuchten nicht immer. Ganz im Gegenteil. Also, und das ist ganz, ganz, ist dann was anderes. Also, aber ist nicht weniger ein Kunstwerk.
Aber vielleicht zäumen wir das Pferd von hinten auf, was natürlich schon spannend ist. Also, so eine große Überblicksausstellung ihres Werkes war jetzt überfällig. Also ich glaube, es gibt jetzt niemanden, der sagt, ne, schon wieder Kovanz-Ausstellung, weil es war irgendwie, also jeder hat das Gefühl, dass das muss jetzt sein. Wann hat das begonnen, das Projekt zu entstehen in der Albertina? Wie war da die Genese der Ausstellung?
Ja, gar nicht so lang. Also das waren 1,5 Jahre, glaube ich. Vor 1,5 Jahren hat mich die Angela Stief angerufen und hat gesagt, sie wird das wahnsinnig gern machen und ob das möglich wäre. Und von da an hat man sich schrittweise dahin gearbeitet. Und das ist irgendwie, war ein total langer, intensiver Prozess, der uns aber auch im Nachlass irrsinnig bereichert hat, weil es natürlich eine Möglichkeit war, da einiges aufzuarbeiten, was so noch brach lag. Also es war ein sehr intensives Jahr, aber ein sehr lehrreiches Jahr für uns alle im Team.
Ja, also die damit haben wir auch die Kuratorinnenrolle geklärt. Angela Stief, herself.
Ja, genau.
Okay, ja. Super. Du, der du jetzt, wie lange betreust du denn? Also wie lange, deine Mutter ist
genau, verstorben. Brigitte ist vor 3,5 Jahren verstorben und seither kuratiere ich den Nachlass. Ja. Genau, aber ich habe davor schon einige Jahre bei ihr im Atelier mitarbeiten dürfen während des Studiums. Ja.
Das heißt, was für eine Rolle hast denn du jetzt gespielt tatsächlich bei der Produktion der Ausstellung oder auch im Vorfeld oder beim Katalog?
Also das Schöne war, Angela war irrsinnig supportive und irrsinnig offen und hat mich auch als Co-Kurator da sozusagen bestimmt. Ja, also wir haben das gemeinsam kuratiert Und ja, also es war so, man hat anfangs mal ein Modell gebaut und auch ein virtuelles Modell gebaut. Also das war schon zu Lebzeiten immer so, dass wenn Brigitte an größere Ausstellungen rangegangen ist, dass sie die Räumlichkeiten virtuell nachgebaut hat und jedes einzelne Werk wird auch gerendert und nachgebaut. Und so haben wir uns eben schrittweise im analogen Modell und auch im digitalen Modell haben wir Dinge ausprobiert, weil es natürlich bei den Werken vielleicht ein bisschen komplexer ist, sozusagen so eine Zusammenstellung zu treffen, als jetzt bei unter Anführungszeichen klassischeren Arbeiten. Ja.
Yeah.
Genau, und dann gab es einfach immer alle paar Wochen ein Meeting mit Angela und Melissa, der Assistenzkuratorin. Und es war so ein sehr schöner Prozess, wo man einfach immer wieder durch die Räume gegangen ist und überlegt hat, was da Sinn macht. Ja.
Und jetzt, wie sehr stimmt die Ausstellung jetzt, so wie sie dasteht, mit dem letzten digitalen Entwurf überein? Oder gibt es dann zum Schluss noch, ist es so, dass man dann zum Schluss noch sieht, so, wow, das haben wir uns zwar gut vorgestellt, aber nein, das machen wir jetzt doch noch anders?
Es ist fast 1:1, würde ich sagen. Also ich denke, 90% sind geblieben. Natürlich hat man dann ein bisschen mal ein Werk etwas nach links versetzt, ein Werk ein bisschen nach rechts, ein, zwei Werke weggelassen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz gut geplant gewesen, was ja auch wichtig ist. Gerade bei den großen Installationen hat man ja einfach auch nicht mehr viel Spielraum. Also wenn die mal installiert sind, gerade die großen Arbeiten, das dauert ja manchmal auch 2-3 Tage. Also zum Beispiel die Arbeit im Entree, wenn du reinkommst, die große Spiegelwand, da ist man schon ein paar Tage beschäftigt, ja, bis da alles verkabelt ist und leuchtet. Und da hast du eigentlich wenig Spielraum, dann noch zu reagieren. Bei den kleineren Arbeiten ist es natürlich anders. Da kann man noch verstellen, verschieben und so. Aber diese großen musealen Werke sozusagen, die müssen relativ fix sein.
Jetzt ein bisschen eine Off-Topic-Frage. Im Parlament ist ja auch eine Arbeit von der Brigitte Kovans, also sicherlich, also die wird auf jeden Fall bleiben, obwohl im Parlament ja manche Dinge nicht bleiben. Hat sie das noch selber?
Ja, die hat sie selber konzipiert und auch noch produziert. Also es gab, Brigitte hat ja ganz viele Arbeiten im öffentlichen Raum gemacht. Also an die 100 sind es, glaube ich, im Laufe ihres Lebens gewesen. Und da gab es ein paar, die fertig geplant waren, aber wegen Bauzeiten und so weiter dann nicht mehr von ihr installiert wurden, unter anderem das Parlament. Ja, aber da war es eben auch ganz klar, da gibt es den Blueprint, es gibt die genaue Position, es gibt sogar die Bohrlöcher und wir haben das dann quasi ausgeführt. Aber die Arbeit hat sie vorher fertiggestellt.
Okay. Ja. Es gibt ja aber auch ähnliche Arbeiten jetzt in der Ausstellung zu sehen. Ich habe es jetzt noch nicht ganz, also für mich, das ist jetzt eine spannende Frage, weil für mich funktionieren diese Arbeiten ja rein ästhetisch ja auch. Aber es geht ja darüber weit hinaus, weil ich sowohl im Parlament als auch in der Arbeit, also in vielen Arbeiten jetzt in der Albertina geht es ja um einen Anfangspunkt, Endpunkte. Vielleicht kannst du mir das in drei Sätzen erklären, oder geht das nicht?
Also die Werkserie, die du ansprichst, das sind die Cables, heißt die Werkgruppe. Cables, weil die Form an abstrakte Linien, an Kabel erinnern, wie sie am Boden liegen. Ja. Und das sind abstrakte Neonlinien, hinter denen ein zweites Band ist, das einen Morsecode schreibt. Ja. Also der Morsecode ist ein ganz wichtiger Aspekt im Werk von Brigitte. Und diese Morse-Codes schreiben immer spezifische Daten. Im Fall von der Albertina ist das zum Beispiel das Datum, wann Google online ging, wann Wikipedia ging und wann das iPhone vorgestellt wurde. Das sind drei Arbeiten, die auch bei der Biennale in Venedig zu sehen waren. Dann gibt es die www, also da ist das Datum kodiert, an dem die Idee zum World Wide Web präsentiert wurde und wann das World Wide Web online ging. Und die E-Mail. Genau. Und du hast eben immer eine abstrakte Linie. Cables heißen sie, weil sie an Kabel erinnern und auch im Entstehungsprozess spielen Kabel eine Rolle. Also die sind so entstanden, dass Brigitte Fäden oder Kabel genommen hat, analog, und diese fallen hat lassen auf den Boden, so in einem Duchamp-Zitat. Und diese Form des Zufalls hat sie dann eingefroren, die wurde digitalisiert und ins Neon 1:1 übersetzt.
Jetzt sind ja so, also das ist, weil du jetzt sagst, World Wide Web oder Google oder das iPhone, das sind natürlich jetzt Dinge oder Ereignisse in der Geschichte, die ja sich vielleicht mit Licht oder mit Technik vielleicht auch gut darstellen lassen.
Ja, und
aber hat sie zum Beispiel auch Ideen gehabt, ich weiß nicht, den ersten Buchdruck oder irgendwie so ganz analoge Dinge dann auch irgendwie oder weit in der Vergangenheit?
Also jetzt eine, ja, doch auch. Also Buchdruck vielleicht nicht, aber die meisten Werke dieser Serie beziehen sich eben auf wichtige digitale Daten sozusagen. Mhm. Ja. Aber ein Komplex dieser Werkgruppe bezieht sich auch auf die Europäische Union. Mhm. Also die wichtigen Gründungsverträge, der Vertrag von Rom, der Vertrag von Amsterdam, ja, und so weiter, die gibt es auch. Oder auch im Schwarzlichtraum in der Albertina. Es gibt einen Raum, der mit UV-Licht ausgestrahlt ist. Und dann gibt es so ein fluoreszierendes Kabel, das sich über den Boden schlängelt und dann an die Wand wandert und in einem iPad endet. Ja. Mhm. Und dieses iPad zum Beispiel, das morst die Daten der Klimakonferenz von Paris. Also es ist nicht immer nur digital, sondern es sind durchaus auch gesellschaftspolitische Fragestellungen, die da vorkommen. Ja.
Und das ist ja etwas, was sich einem nicht auf den ersten Blick erschließt. Ich meine, wie glaubst du, ist es, wie wird sie wahrgenommen, die Brigitte Kovanz? Weil ich glaube, die Leute fahren da runter und ich muss jetzt mal, also ganz ehrlich, also großes Kompliment für das Entree. Also wenn man oben hingeht, und ich habe jetzt wirklich viele Ausstellungen gesehen in der Albertina, auch da unten, aber wie ich da um die Ecke, nach dem Eingang da um die Ecke gehe Richtung Rolltreppe, das Foto mit und dann rechts dieser aufgestellte Schriftzug der Ausstellung, das ist, also besser geht's nicht. Also ich finde das wirklich großartig, man wird so richtig schön vorbereitet und das ist, glaube ich, auch so ein guter Einstieg und dann fährt man da die Rolltreppe runter und ist in diesem Spiegel, man kennt sie nicht genau aus, ist das jetzt Ausstellungsarchitektur, aber das ist nicht Ausstellungsarchitektur, sondern es ist das Kunstwerk.
Sowohl als auch. Mhm. Also die Spiegelwand ist nicht die gesamte Spiegelwand-Kunstwerk, aber es ist schon Teil der Arbeit, dass diese Vitrine heißen, diese Werkgruppe, in einer Spiegelwand eingelassen ist. Mhm. Ja.
Aber glaubst du, ich meine, wenn man dann so reingeht, glaubst du, denken sich die Leute, wow, das ist ja mal was ganz anderes, weil natürlich also 95% aller Ausstellungen, das ist immer mit Skulptur konfrontiert oder mit Bildern, da gibt es eben diesen Zusatz des Lichtes nicht. Das ist ja auch sehr spektakulär.
Ja.
Wie leicht ist es eben dann den Zugang zu finden, auch in diese Ebene dahinter, in diese inhaltliche Tiefe? Ich meine, man kann es wahrscheinlich einfach genießen und es ist sicherlich auch eine Ausstellung, wo die Leute sagen, wow, cool, aber die kommen nie an den Punkt, sich zur Frage zu stellen, ob das jetzt die Klimakonferenz ist.
Es ist auch total okay, wenn sie es unter Anführungszeichen nur ästhetisch genießen. Also das war Brigitte auch ganz wichtig, dass die Werke auch ohne jegliches Hintergrundwissen funktionieren, dass man jetzt keinen Deleuze gelesen haben muss, um die Spracharbeiten zu verstehen. Dass man keinen Morsecode dekodieren muss, um die Ebenen zu dekodieren. Ja. Also muss man gar nichts. Sie hat das die atmosphärische Information genannt, die man ja trotzdem auch ohne jegliches Vorwissen sozusagen mitbekommt. Ja. Muss man auf keinen Fall, aber komplexer wird es natürlich schon, wenn man auch diese Anstrengung übernimmt und versucht zu lesen, was da steht. Mhm. Oder zumindest das Label liest, wo der Titel ja auch immer vermerkt ist. Ja.
Also es ist eigentlich, war das ein Wunsch, so auch demokratisch?
Ja, auf jeden Fall.
Zu arbeiten, also das ist eben auch jetzt nicht ein elitäres Ding sein muss, dass sich nur ganz wenig Menschen erschließt, sondern es kann jeder, aber es muss,
man genau, muss ja es, dann auch. Man kann, aber man muss nicht. Ja, es ist ein Angebot, aber
es wird nichts übergestülpt. Ja, so.
Genau.
Okay.
Also deshalb waren ihr auch die Arbeiten, die eben mit Morsecode operieren, besonders, besonders wichtig, weil es gibt ja andere Werke, die mit ihrer Handschrift agieren. Mhm. Und da ist es so, ich meine, die Handschrift von ihr ist auch, geht in die Abstraktion. Ja? Es ist jetzt meistens nicht so, dass man sofort lesen kann, was da steht, aber trotzdem ist es irgendwie noch unter Anführungszeichen zugänglicher als jetzt ein kurz-lang 0-1-System. Ja? Mhm. Aber deshalb war es ja auch so wichtig, dass diese Form der Codierung da ist. Und wenn man möchte, dekodiert man das, aber man muss nicht. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz schön. Und also das jetzt die Male, die ich in der Ausstellung war, habe ich es auch beobachtet, dass die Leute das durchaus auch probieren zu dekodieren. Mhm. Und andere nicht. Und die lassen einfach den Raum auf sich wirken. Und der Raum ist ja genauso Teil der Konzeption. Mhm. Sozusagen die Raumatmosphäre ist genauso wichtig wie die Information und die konzeptuellen und philosophischen Ebenen, die da in dem Werk drinnen sind.
Mhm. Ja. Na gut, es ist ja meistens, hat man ja eine ganz persönliche Reise mit einem Werk oder in ein Werk hinein und man startet halt irgendwo und dann gräbt man sich immer tiefer hinein. Jetzt gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der eine längere Auseinandersetzung, also gerechnet auf die Lebenszeit mit dem Werk von Brigitte Comans hat wie du. Wie war das für dich als Kind? Wie wird diese Veränderung, ist das passiert? Wann hat in welchen Phasen hast du diese Inhalte für dich dann gewonnen? Weil ich denke mal, als kleines Kind wirst du wahrscheinlich einfach das erlebt haben, ja. und nicht hinterfragt.
Genau, also es war natürlich immer präsent, die Kunst war immer präsent und ich war quasi meine ganze Jugend auch im Atelier. Aber was das Schöne war, dass Brigitte nie versucht hat, mir die Kunst sozusagen auch, oder grundsätzlich mich in die Kunst zu drängen. Ja, ganz, also es ist mir nie ein Stift oder ein Pinsel oder eine Neonröhre in die Hand gedrückt worden und dann so, mach mal. Ja. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte da ganz viel Freiraum und das war, glaube ich, wichtig für mich sozusagen, dass ich da aus freien Stücken irgendwie ein Interesse entwickeln konnte für das Werk. Und ja, als Kind war es, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, würde ich fast sagen, Brigitte war ja auch Universitätsprofessorin seit 1997, also da war ich gerade 3 Jahre alt, ist sie Professorin geworden an der Angewandten. Mhm. Und ich glaube, als Kind war das vielleicht für mich sogar noch präsenter teilweise, die Professur und die coolen Studenten, die man dann gesehen hat, wenn ich da mitgekommen bin. Ja, Also, das hat sich dann schrittweise entwickelt. Ja. Natürlich war man immer damit konfrontiert. Und dann gab es in der Pubertät natürlich auch eine Phase, wo ich davon überhaupt nichts wissen wollte. Ja. Und nicht einmal zu großen Museumseröffnungen von Brigitte gegangen bin. Und aber irgendwann dann so mit 15, 16, 17 hat sich herausgestellt, hey, finde das echt cool, spannend. Ja. Und dann habe ich mitarbeiten begonnen. Mhm. Und ab da an wurde es dann komplexer. Und dann mit dem Kunstgeschichte-Studium war es natürlich ganz großartig, dass man sowohl die Texte, die man irgendwie an der Uni bearbeitet, sozusagen auch auf Brigittes Werk befragen kann und umgekehrt die Texte auch mit Brigitte besprechen kann und so weiter. Also ab da wurde es dann wirklich, wirklich spannend und ist da sowas aufgegangen sozusagen in Bezug auf ihr Werk, ja, wo man das dann wirklich verstanden hat.
Yeah. Also ich habe, so wie du das jetzt skizziert hast, würde ich jetzt also 3 bis 4 Phasen sehen, also die eine, wo man es unreflektiert einfach erlebt als Kind, dann die Phase, wo man sich abwendet, dann die dritte Phase, wo man beginnt, sich also zu involvieren, wo man dann auch mitarbeitet. Ja. Und die vierte Phase wäre dann aber die, wo man auch wieder eine Distanz braucht, ja? Weil du bist ja heute in deiner Position als Nachlassverantwortlicher jetzt nicht, also das Werk ist ja abgeschlossen. Ja. Es gibt keine. Ich glaube zwar, dass man das gerade bei den Arbeiten jetzt, wenn vielleicht Projekt, das ist vielleicht noch eine extra Frage, auf die, vielleicht komme ich die dann später noch zurück, so unvollendete oder unausgeführte Projekte, wären die zum Teil oder wird das nicht mehr, ist das nicht angedacht, dass sie gesagt hat, okay, es gäbe jetzt nicht die Klimakonferenz, aber vielleicht die, ich weiß nicht, Maastricht-Verträge oder...
Die gibt es zu Lebzeiten noch, ja.
Okay. Also irgendetwas, dass man sagt, also aber das ist jetzt nicht so, dass man da etwas noch aus der Schublade...
Nein, das finde ich nicht gut, ja, also finde ich nicht gut, ja. Nein.
Werk ist abgeschlossen.
Werk ist abgeschlossen, ja. Und...
Und kannst, aber jetzt darauf zurückzukommen, kannst du da die Distanz aufbauen? Ich meine, wenn man das ganze Leben irgendwie so reinwächst... Ja. Braucht es die Professionalität, ja, die du dann einfach an den Tag legen musst, wenn dann eben, ich meine, in der Albertina, das ist ein Riesenhaus, da kann man jetzt nicht, also da braucht es einfach, da muss man einfach professionell und auch, ich sage jetzt mal, kalkuliert ans Werk gehen.
Ja. Ja, also Objektivität ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, Objektivität ist die Frage, gibt es das überhaupt in irgendeinem Beruf oder kann man jemals ganz unbefangen an professionell an eine Sache rangehen? Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, also ich mache das ja auch, weil ich mich interessiere für die Kunst und weil ich da sehr viel aus der Auseinandersetzung mit Brigittes Arbeit hinausziehe und nicht, weil Brigitte meine Mutter war. Mhm. Also fällt mir eigentlich nicht so schwer, das zu trennen, aber das war natürlich auch jetzt gerade in den letzten Jahren ein Prozess. Kurz nach Brigittes Tod war es natürlich schwerer, mit einer gewissen Distanz diesen Beruf auszuüben. Mhm. At the end of the day ist es ein Beruf, den ich mache, als es jetzt ist. Mhm. Ja.
Weil
also
da einfach noch zu viel Emotion
da war.
Trauer.
Ja, und das alles so frisch war. Und das war natürlich auch, also gerade so, wenn ein Künstler, eine Künstlerin stirbt, ist ja irgendwie auch sehr viel los und die Medien und so. Und da war das gar nicht so einfach, aber ich habe da das Glück gehabt, viele, viele Leute in meinem Umfeld zu haben, auch Profis, also Kuratorinnen, Rechtsanwälte und so weiter, die mich da ganz gut beraten haben, um diesen ganzen, auch schwierigen Momenten da ein bisschen auszukommen. Ja. Aber heute finde ich es gar nicht mehr, ist es nicht schwierig, das zu trennen. Und ich möchte es auch gar nicht trennen. Also es geht ja irgendwie auch Hand in Hand sozusagen jetzt die Aufarbeitung, die wissenschaftliche Aufarbeitung, die wir machen, geht für mich auch Hand in Hand mit so einer persönlichen Aufarbeitung von der Lebensgeschichte meiner Mutter. Ja. Und ich glaube, dass das durchaus auch produktiv ist, da gar nicht zu sehr zu versuchen, das zu trennen.
Ja. Die Brigitte Kovanz zählt jetzt zu den sehr wesentlichen Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ist eine große Verantwortung. Also ich denke mir manchmal, wenn ich so Projekte angehe, habe ich so das Gefühl, schaffe ich das? Ja, brauche ich da irgendwie? Wie ist das aktuell aufgestellt? Hast du da ein Team, das dich unterstützt, berät? Ich meine, du brauchst wahrscheinlich einen Elektriker, jetzt mal ganz abgesehen von der Expertise, aber da braucht es Juristen auch. Wie ist der Nachlass aktuell aufgestellt?
Ja, ich habe da ein wirklich großes Privileg, dass es eine Handvoll Leute gibt im Team, die auch zu Lebzeiten mit Brigitte gearbeitet haben. Und das ist natürlich auch bei der Vorbereitung so einer Ausstellung total wichtig, weil das Personen sind, die die Grammatik von Brigitte auch sprechen. Also die haben teilweise auch bei ihr studiert, sind alles Künstlerinnen und Künstler, die teilweise bei ihr studiert haben und eben auch jahrelang mit ihr zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich mal ganz wichtig, dass man da jetzt nicht alleine Entscheidungen trifft, weil auch jede Form der Restaurierung ist ja auch immer eine Entscheidung, wie weit restauriert man und so weiter. Das ist mal das eine. Diese Leute haben auch ein totales technisches Know-how, das ich jetzt nicht in dem Stadium habe. Einer ist auch dabei, hat auch bei Brigitte studiert und hat eine Elektrikerlehre davor gemacht. Also der hat nochmal ein gesteigertes fachliches Know-how. Genau, und sonst sind es einfach unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Das ist sozusagen der Estate, ja. Das ist so ein Kernteam, das natürlich projektbezogen auch ist. Also jetzt vor der Albertina waren wir natürlich viel mehr Leute und haben viel mehr gearbeitet als jetzt davor und auch hoffentlich als danach.
Nein, das kommt davon. Vielleicht klopft jetzt das MoMA an und sagt, wir wollen jetzt eine Retrospektive machen.
Ja, aber ich meine, es war natürlich sehr fordernd, insofern als dass viele Werke jetzt das erste Mal seit Jahrzehnten gezeigt wurden oder das erste Mal überhaupt gezeigt wurden. Und dadurch hat man diese Werke aufwendig restauriert und vorbereitet und so. Und jetzt hat man da einen ganz guten Werkbestand auch für die zukünftigen Stationen. Und dann gibt es eben eine Handvoll Kuratorinnen, die auch Brigitte zu Lebzeiten eng begleitet haben und mit dem Werk sehr vertraut sind und auch mit der Person sehr vertraut sind, ja, die so eine Art Vorstand für mich sind, ja, also so ein Beirat vielleicht eher, also die ich dann bei heiklen Fragen oder bei Fragen, wo ich mir nicht ganz klar bin, was jetzt richtig wäre, auch konsultiere. Ist schon toll, da so ein Umfeld zu haben, und hätte ich das nicht gehabt, wär's ganz schwierig geworden.
Na gut, das ist schön. Ich meine, du hast vorher im kurzen Vorgespräch, das wir hatten, gesagt, dass dich deine Mutter fast davon abhalten wollte, dich da um dieses Werk anzunehmen, weil das natürlich viel Arbeit ist. War sie glücklich, dass du es machst? Wie du ihr dann gesagt hast, für mich gibt es, ich mache das auf jeden Fall. Aber sie wollte irgendwie, dass du dir das überlegst, diese Aufgabe anzunehmen.
Also hat sich dann schon, als ich sie überzeugen konnte davon, dass ich das aus eigenem Willen mache und nicht aus irgendeiner persönlichen Verbundenheit zu ihr, hat sie sich natürlich sehr gefreut. Ja. Aber es war natürlich von ihr auch, für mich war das total wichtig, dass sie mich auch davon freigespielt hat, dass sie mir ganz klar gesagt hat, du musst das nicht machen. Und mach was dich glücklich macht. Aber für mich war es eben alternativlos. Also, weil eben auch noch so viele Fragen an das Werk unbeantwortet sind für mich. Es ist einfach jeden Tag spannend, da neue Felder zu erschließen. Ja. Und bisher macht es sehr viel Spaß und ich werde es sicher nicht mein Leben lang in der Intensität machen, in der ich es jetzt mache, weil jetzt ist es schon ein Fulltime-Job. Ja. Aber for now macht es echt viel Freude und gibt viel zurück. Ja. Mhm.
Ich meine, jetzt haben wir, liegt vor uns der sehr schöne Katalog Light is what we see. Du hast jetzt davon gerade gesprochen, dass es eigentlich immer, dass immer wieder weitere Türen aufgehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie die Qualität der Kunst, weil sonst könnte man ja einfach das Buch zumachen und fertig. Also bei mir geht es auch meistens so, ich komme aus Ausstellungen mit mehr Fragen raus als mit Antworten. Man kann jetzt natürlich sagen, diese Konzentration auf das Licht ist ja auch eine, das ist so wie eine reine Zeichnungsausstellung oder nur Malerei. Aber da würde man nie sprechen von einer Eindimensionalität. Und ich glaube auch, dass das Werk, und dazu braucht es dann eben diesen Blick dahinter, dass man die Vielschichtigkeit dieses Werkes erkennt. Wie viele Unterschiede, vielleicht können wir ganz kurz sprechen über so Themenblöcke, die in der Ausstellung auch zu sehen sind. Du hast jetzt vorher gesagt, also der Spiegel am Anfang ist ein, wie heißen die Boxes? Nein.
Also das Vitrinen. Infinity Boxes.
Boxes. Genau. Und dann gehen wir mal gemeinsam durch die Ausstellung. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu imaginieren. Du warst schon 12 Mal dort, ich erst einmal. Aber was sind die großen Themen in der Arbeit von der Brigitte?
Ja, also Angela hat das ganz schön auch in also jedem Raum. Es sind 4, 5 Räume. Das war auch vielleicht auch wichtig zu sagen, finde ich von ihr eine sehr gute Idee, die Basteihalle so zu öffnen. Also wir haben ja einige Wände entfernt, die sonst in der Halle sind. Und dadurch gibt es 4, 4,5 sehr große Räume und diese Räume haben wir für uns mit Arbeitstiteln versehen. Ja. Und der erste ist eben die Infinity, also diese Unendlichkeit, wo es ganz stark darum geht, um diese postanaloge Situation, das Verschmelzen vom realen Raum mit dem virtuellen Raum. Also wir als Rezipientinnen sind in einem realen Raum in der Albertina und betreten über die Arbeiten scheinbar unendliche virtuelle Räume, in denen dann irgendeine Form von Daten, von Information ist, mit der wir konfrontiert werden, gleichzeitig aber auch unser Spiegelbild sehen. Also es ist auch so ein Rückbezug aufs Werk, auf sich selbst. So. Mhm. Also die eigene Wahrnehmung wird auch wahrnehmbar gemacht durch die Spiegel, wie du gesagt hast, man kommt da runter, die Rolltreppe, und weiß gar nicht so recht, wie es weitergeht, wo da sozusagen die nächsten Räume sind. Ja. Also das ist die Infinity und dann der Werkblock der Cables, den wir schon angesprochen haben, wo es ganz stark um die digitalen Revolutionen sozusagen unserer Zeit geht. Ja. Wenn man dann links abbiegt in den nächsten Raum, der hat den Arbeitstitel gehabt In Other Words, also da ist die Sprache, also Licht und Sprache sind einmal zwei ganz, ganz zentrale Aspekte. Zum Beispiel die Akronyme, werden dir sicher aufgefallen sein, sind da sehr prominent gezeigt, wo es darum ging, wie die Beschleunigung unserer Lebensrealität sich auf die Sprache auswirkt, also in einer Verkürzung der Sprache endet. Ja. Also Sprache oder Sprache als Code bei den Arbeiten, die auf der Stirnwand hängen, wo sie je nach Landessprache, also es ist immer der gleiche Satz, und je nach Landessprache knickt die Linie bei L oder R im Deutschen, G und D im Französischen und so weiter. Mhm. Also Licht, Sprache, Raum haben wir auch schon angesprochen. Also das würde ich auch sagen, ist ein ganz wichtiger Parameter, der genauso wichtig ist wie das Licht. Also es ist ja ganz lustig, es wird ja auch immer versucht, KünstlerInnen einzuordnen. Mhm. Ja.
Die Lichtkünstlerin Brigitte Kunz.
Genau, was Brigitte schrecklich fand und was ich auch schrecklich finde.
Gut, das sage ich auch nicht.
Nein, aber es wird natürlich ganz, ich verstehe auch, warum man das macht, ja, aber es blendet eben viele Aspekte aus, ja. Und bei einem Bildhauer sagt man auch nicht der Steinkünstler, beim Bildhauer, der mit Stein arbeitet. Das ist natürlich dadurch, dass das ein im Vergleich jüngeres Medium ist in der Kunst, natürlich auch verlockend, sich da festzuhalten am Licht. Ja. Also das Licht ist sicher ein Werkstoff und ein ganz zentraler Aspekt des Werks, aber nicht ausschließlich, ja. Genau, Sprache, Codes haben wir schon angesprochen, der Morse-Code, der auch jetzt also einige Jahrzehnte ein Thema war und insofern von großer Relevanz ist, als dass der Morse-Code ein früher binärer Code ist. Also es war die erste Möglichkeit, wo man mittels Lichtgeschwindigkeit Daten transformieren konnte und so eine Gleichzeitigkeit von Senden und Empfangen gegeben war, 1840. Und genau, also das ist ein Aspekt. Mhm. Die Zeichnung ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Also weil jede dieser Rauminstallationen entsteht aus einer Zeichnung, wo Brigitte mit Bleistift auf Papier gezeichnet hat, ihre Schrift, die dann wieder digitalisiert wird. Also es ist so viel, es ist medienübergreifend, es ist Medienkunst. Wir haben Arbeiten, die mit Videos funktionieren. Also deshalb meine ich eben, dass das Lichtkunst da so ein bisschen einschränkend ist.
Zwischenfrage, sind diese Zeichnungen, die Sie als Weg oder als vorbereitende Arbeiten, sind die Teil des Kunstwerkes? Sind die irgendwie dabei? Gibt es die? Sind die archiviert?
Die sind bei uns archiviert, die sind im Archiv, ja, und die sind natürlich auch wichtig, falls mal ein Neon kaputt wird. Dann haben wir die 1:1-Schablone und können das reproduzieren. Mhm. Genau, die haben wir zum Glück alle archiviert. Das ist ganz wichtig auch, weil immer wieder natürlich die Arbeiten auf der ganzen... Ja, viel Arbeit, aber man muss sagen, da hat sie auch sehr gut vorgesorgt. Okay. Also Brigitte war da sehr, sehr genau, zumindest ab den 1990er Jahren. Also ein Aspekt, der jetzt die letzten Jahre uns sehr schön beschäftigt hat, war die 80er Jahre aufzuarbeiten, wo das Werk seinen Ausgang nimmt. Und ich glaube, in den 80er Jahren gab es als junge Künstlerinnen andere Prioritäten, als ein Archiv zu bewahren. Ja. Ja. Und insofern sind die 80er Jahre ein totales Chaos und da wirklich ein blinder Fleck gewesen. Das meinte ich vorher. Also da war die Ausstellung eine super Gelegenheit, da ein bisschen eine Ordnung reinzubringen. Ja.
Jetzt muss es sein.
Genau.
Ja. Okay, und jetzt haben wir uns davor gearbeitet und kommt man jetzt dann schon in den Schwarzlichtraum? Okay.
Genau, dann kommt man in den Schwarzlichtraum.
Der so eine Stufe.
Die Light Steps, ja. Das ist eine ganz, ganz zentrale Arbeit aus 1990. Die so entstanden ist, es war eine Zeit, wo Brigitte eigentlich fast ausschließlich mit Parametern des Raums gearbeitet hat. Ja. Und dann war sie eingeladen, in einer Galerie eine Ausstellung zu machen, hat sich diese Galerie angesehen und anstatt da jetzt Skulpturen, Malereien, was auch immer in diese Galerie hineinzubringen, hat sie gesagt, wir nehmen die vorhandene Beleuchtung und hängen sie treppenweise ab, sozusagen. Ja. Und da ist dann diese Lichttreppe entstanden. Und die ist dann 20 Jahre lang eigentlich nie wieder gezeigt worden, weil die auch sehr irgendwie an den Raum gebunden war. Und da gab es einen Kurator aus England, der die Lightshow gemacht hat. Das war so eine ganz kanonische Ausstellung jetzt zu der unter Anführungszeichen Lichtkunst. Ja. Und der wollte die unbedingt zeigen und da war es dann sehr spannend, dass Brigitte dann an jedes Museum, also die war in London, die war in Sydney, die ist die ganze Welt getourt und ist immer an den Raum angepasst worden. Also ein größerer Raum bedeutet mehr Abstand und so weiter. Also das ist vielleicht ein Aspekt, der auch noch bei Brigitte ganz spannend ist, dass viele Arbeiten variable Maße haben.
Gibt es irgendwelche Namen, die man droppen kann, damit man...
versteht, wo das herkommt? Ja, also ganz zentral für Brigitte war der Peter Weibel. Mhm. Das war sozusagen der konzeptuelle... Ausgangspunkt von dem Werk und war auch gemeinsam mit dem Ossi, über den wir gerade schon gesprochen haben, also es waren die zwei
Ossi Oberhuber,
die zwei sozusagen Lehrer von Brigitte, die auch ihr Leben lang ganz wichtige Begleiter noch waren und Mentoren, ja. Also die beiden würde ich als zentral bezeichnen, auch biografisch natürlich, und abgesehen davon Duchamp und die Idee des Ready-Mades und ganz viel, also gibt viele Arbeiten, die auch Duchamp direkt zitieren, ja. Viel mehr noch als jetzt ein Tyrell oder ein Dan Flavin, waren es solche Positionen, die für sie wichtig waren.
Dieser Schwarzlichtraum da hinten ist auf der einen Seite das Ende, aber es gibt ja noch diesen angehängten.
Genau, die Galerie.
Die Galerie,
Heißt Galerie mittlerweile. Ja, okay. Früher hat man es Appendix genannt, das darf man jetzt nicht mehr sagen, habe ich mir sagen lassen. Genau, also sowohl der Schwarzlichtraum als auch die Galerie, das sind frühe Arbeiten aus den 80er und frühen 90er Jahren. Die Schwarzlichtarbeiten vielleicht dazu noch das waren wirklich die ersten Arbeiten, die entstanden sind. Also das Licht war ja auch immer schon präsent. Also wer das Frühwerk kennt, weiß, dass Brigitte also während der Studienzeit noch mit Franz Graf zusammengearbeitet hat. Also die haben sich bei Oswald Oberhuber kennengelernt und waren auch ein Paar und auch ein künstlerisches Paar und haben bis 84 zusammengearbeitet. Und damals war das Werk schon noch an die Malerei gebunden. Also das waren meistens transparente Papiere, die auf beiden Seiten bemalt waren, aber mit fluoreszierenden und phosphoreszierenden Pigmenten bemalt waren und dann frei im Raum hingen, sozusagen, wo es auch darum ging, instabile Bilder zu erzeugen, die sozusagen diese neuen Medienbilder von Video, Computerspielen etc. in die Malerei übersetzt haben. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Werks und warum auch Brigitte beim Licht gelandet ist, waren die neuen Medien, die ja lichtbasiert sind. Also das sind ja lichterzeugte Bilder, die wir die letzten Jahrzehnte sozusagen konsumieren und auch nach wie vor sind die Screens ja irgendwie lichtgetragen. Genau, das ist der Ausgangspunkt. Und in der Galerie ist es dann so, da was auch, also wenn wir über die 80er Jahre jetzt gesprochen haben, über Dinge, die man entdeckt und das Chaos, also diese Polaroids zum Beispiel, von denen hat Brigitte mir erzählt und gesagt, dass sie Anfang der 80er so wahnsinnig viele Polaroids gemacht hat und es gab aber von diesen Polaroids keine Fotos, gar nichts. Also ich habe die nie mit ihr gemeinsam angeschaut und jetzt in Vorbereitung auf diese Ausstellung habe ich auf einmal diese Polaroids gefunden. Ja, und da war es natürlich dann auch spannend, sich die dann mal gemeinsam mit der Angela anzusehen und zu schauen, was sagt die Angela dazu und was sieht man vielleicht schon an späteren Momenten im Werk, die da schon angelegt sind in diesen Polaroids. Ja. Genau, so geht es dann weiter. Ich weiß, ich will jetzt nicht zu sehr auf einzelne Werke eingehen, weil man die auch nicht sieht. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, nein, es soll auf jeden Fall ja so sein, dass die Leute jetzt wie von der Tarantel gestochen aufspringen und sofort in die Albertina rennen, sich die Ausstellung anschauen. Aber ich habe mal hier gesprochen mit der Wally Export und die hat so gesagt, sie hatte so eine Idee oder hat eine Idee im Kopf und dann sucht sie sich das passende Medium, um das dann auszuführen. Das kann sein eine Zeichnung, eine Installation, eine Performance, eine Malerei. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich immer so. Nur hat halt ein Maler, kann er dann nur malen und vielleicht kann er ein bisschen zeichnen oder aquarellieren. Gab es bei deiner Mutter, bei der Brigitte Kovans, jetzt dieses Bedürfnis vielleicht auch wieder mal zurück zur Malerei oder zum Pigment? Also wenn das der Ausgangspunkt war, hat sie das begleitet im Leben oder?
Total, immer wieder, ja. Also es gibt ja auch zum Beispiel, also die haben ja dann, nächstes Jahr macht das Belvedere, weil du die Wally Export erwähnst, eine Ausstellung, auf die ich mich schon sehr freue, Feminist Futures Forever, wo sie sich beziehen auf diese
Legende. Können wir schon sprechen über die Ausstellung? Ist sie schon in 8
Tagen in den Tüchern? Ich glaube, sie ist schon online. Wir werden das noch überprüfen. Ich glaube, sie ist schon angekündigt.
Ja, okay.
Jedenfalls geht es da darum, diese legendäre Ausstellung Kunst mit Eigensinn aus 1985 als Ausgangspunkt zu nehmen. Und da war es so, da war Brigitte gerade Ende 20 und hat zum Beispiel eine Installation mit einem Motorrad gemacht. Ja. Und den Scheinwerfer vom Motorrad verwendet, aber das Motorrad hatte dann natürlich auch eine skulpturale Qualität, ja. Und bei der Malerei, also Teil der Albertina-Ausstellung, sind auch 4 große Arbeiten, die Brigitte durchaus auch malerisch verstanden hat. Das sind die Reflections. Also es sind auf den ersten Blick monochrom scheinende Paneele, Leinwände.
In der Galerie?
Nein, die sind wiederum in dem quasi im dritten Raum. Und also die scheinen auf den ersten Blick monochrom, aber je nach Konstellation mit Licht im Hintergrund und Einfallswinkel, Ausfallswinkel flashen die dann total. Oder wenn du sie mit dem Handy anblitzen und ein Foto mit Blitz machst, hast du ein ganz anderes Bild. Ja. Und also die waren so, das sind reflektierende Textilien, die Brigitte mit transparenten Lacken bearbeitet hat. Und durch diese transparenten Lacke verändert sich dann der Brechungswinkel des Lichts und das wird in seine Spektralfarben aufgebrochen. Und das war für sie ein malerischer Akt. Ja. Und ja, also immer wieder auch Malerei und auch die Arbeiten, die jetzt mit Kabel, wenn da ein Kabel am Boden liegt, das Teil der Arbeit ist, dann ist das ja auch ein zeichnerischer Moment, eine Raumzeichnung. Also durchaus.
Es ging, Raumzeichnung ist schön, ja.
Ja, also auch beim Neon. Am Neon hat sie auch sehr interessiert, dass das damit möglich war, eben die Linie in den Raum zu ziehen. Ja.
Ja, ich glaube, dass das ja sowieso, also wenn sich so dann die Medien so, wenn die so ineinander greifen, ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist, aber ich habe den Konstantin Luser zum Beispiel auch seine Drahtskulpturen oder den Panzer, habe ich immer so das Gefühl, das ist jetzt irgendwie da wird eine Zeichnung. Da geht sucht sich eine Zeichnung den Weg in die dritte Dimension.
Ja, ganz genau.
Und ich kann es als Konsument ja nicht nachvollziehen. Ich sehe es dann, denke mir, okay, Das ist jetzt das Resultat, aber ich würde so gern den Prozess, dieses Drängen, ja, dorthin, das würde ich gerne sehen. Aber so verstehe ich jetzt auch, weil du sagst, die Zeichnungen mit Licht deiner Mutter, das hat natürlich etwas total Faszinierendes. Ja. Und man fragt sich natürlich auch, das könnte natürlich ewig so weitergehen, nicht? Ja. Also es hat sowas nicht Endendes.
Ja.
Aber natürlich, im Rahmen so einer Ausstellung muss es natürlich installiert werden. Das führt mich vielleicht zu einer, jetzt von dieser ganz philosophischen Frage schon, was ganz Profanen. Wie kompliziert sind die Sachen? Wie kompliziert ist da eine Installation? Wie oft wird was kaputt? Wie viele Meter Kabel sind verlegt worden? Und solche Sachen. Das interessiert mich natürlich auch.
Ja, fangen wir mit dem Kabel an. Also das, gute Frage. Ich meine, es sind an die 100 Werke in der Ausstellung. Grundsätzlich hat jedes Werk, wenn es das Atelier verlässt, ein 4 Meter Kabel dran. Aber die sind natürlich jetzt in der Ausstellung auch in Serie geschalten. Also wenn man das hochrechnet, da kommt man schon auf 1 Kilometer sicherlich. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht sind es mehrere Kilometer sogar, wenn man alle zusammenrechnet.
Ja. Ja gut, aber das ist ja natürlich, sind ja vorhandene, also das ist ja die vorhandene Infrastruktur. Also so, ich denke, ein Museum wie die Albertina ist vorbereitet, auch auf, da gibt es genug Steckdosen und so.
Genau, ja, und ein ganz, ganz tolles Team. Also das ist vielleicht noch auch spannend zu erzählen. Also dieser Aufbau war wirklich großartig. Also wir waren da mitunter 20, 25 Leute da unten in der Halle und das waren eben, wir waren zu 8, dann gab es 4 Restauratorinnen, nochmal 4 Arthändlerinnen, 3 Elektriker und so weiter. Und das war irrsinnig spannend, dass man da mit so einem wirklich einem großen, ich nenne es jetzt mal Produktionsteam, zusammenarbeitet.
Luxus.
Ja.
Das ist Luxus. Ja. Wie lange habt ihr gewerkt? Wie lange wart ihr?
2 Wochen waren wir vor Ort. Okay. 2 Wochen waren wir vor Ort und es war für uns alle irrsinnig spannend, weil natürlich im Austausch mit den Restauratorinnen haben wir auch wiederum viel dazu gelernt, wo die an anderen Sachen ganz anders rangehen als wir und umgekehrt. Also das war irrsinnig spannend. So viel zum Kabel. Ja, und die Komplexität natürlich ist es deutlich komplexer als jetzt vielleicht manch anderes, aber auch nicht so schlimm, wie man denkt. Also es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Es sind Handgriffe, die einstudiert sind und die Dinge sind eben so gut geplant, dass es gibt auch Werke, die man wirklich wie ein Bild an die Wand hängt, nur dass sie halt ein bisschen schwerer sind, weil das Glas schwer ist. Ja.
Aber jetzt so diese ausufernden oder raumgreifenden Neonskulpturen, sie sitzen in einer Kiste? Ich meine, die Kiste muss ja schon eine große Kiste.
Ja, genau.
Also das ist schon, ich war unlängst jetzt in Linz im Schlossmuseum, haben mir die Ausstellung nochmal angeschaut vom Elmar Trenkwalder, die großen Keramiken. Und also diese Ausstellung in Linz, die ist angeliefert worden über 160 Kisten. Also das ist ein logistischer Mega-Aufwand. Ist es vergleichbar?
Ja. Total.
Also jedes einzelne Werk sitzt in einer Kiste.
Mehrere Kisten. Also manchmal hat ein Werk 4, 5, 6 Kisten. Ne? Genau, und die dürfen dann auch oft nicht gestapelt werden, weil das Neon natürlich sehr fragil ist. Auch wenn das eine gute Holzkiste ist, das darf nicht gekippt werden und so. Ja? Also das Handling ist schon schwierig. Ja? Aber das ist auch das Spannende dran. Ja. Also das macht auch viel Freude. Ja? Aber ja, man kann kaum, also es ist jetzt selten so, dass ich ins Lager gehe und mal schnell eine Arbeit mit nach Wien nehme, sondern man braucht immer den zweiten auch dazu, weil das so sperrig auch teilweise ist.
Ja. Na gut, ich meine, man muss natürlich auch aufpassen, dass halt nichts passiert. Ich meine, es wird wahrscheinlich immer wieder mal was passieren.
Ab und zu passiert was, es geht eigentlich. Also es ist nicht so schlimm. Dadurch, dass wir alle schon länger zusammenarbeiten, ist das ganz gut abgestimmt. Und auch bei den Transporten, also die Dinge werden über See und bis nach Asien, Südamerika und Klopf auf Holz. Ja. Meistens ist nichts, ganz selten ist einmal ein Transportschaden oder sowas.
Na gut, da kommt natürlich jetzt zugute, dass sie in der Oberliga ist. Also das ist, wenn ein Museum anfragt für eine Arbeit, dann ist das meistens jetzt nicht irgendwie eine kleine Quetschen ohne Budget, sondern dann sind das halt Institutionen, wo man sich darauf verlassen kann, dass die auch wissen, wie man sowas angreift, nicht? Und ich finde auch, wenn etwas so kommt in so einer professionellen Kiste, dann packt man es auch mal ein bisschen anders aus, nicht? Also ja. Das ist einfach, dieser Professionalismus, der geht ja immer vom Werk aus. Ja? Und ich glaube, also wenn ich mir diese Arbeiten anschaue, die jetzt da in der Albertina zu sehen ist, dann sind die für mich über jeden Zweifel erhaben in der Produktion. Es ist so perfekt, ja? dass man, das ist aber auch keine Qualität, also geht von der Brigitte Kovans aus, mit allen Menschen, die jetzt damit zu tun haben und wie damit umgegangen wird. Und das ist einfach, es ist so kostbar. Und ich, also die 100 Arbeiten im öffentlichen Raum, sind von denen, wie viele sind noch alle intakt? Kann man die alle, also ich weiß, auf der Staatsbrücke in Salzburg,
ja.
Aber wo ist noch so? Also wenn man jetzt durch
Wien geht, ja, zum Beispiel.
Wo kann man was Lässiges sehen, also außer in Albertina aktuell?
Am Dach des Leopold-Museums, die Lichtkreise zum Beispiel.
Okay,
ja. An der Fassade des Jüdischen Museums hat Brigitte eine Arbeit gemacht, wo es auch darum ging, eben das jüdische Leben Wiens auch ein bisschen in den Stadtraum und sichtbar zu machen. Ja. Das ist in Wien. Dann gibt es an der Ecke Türkenstraße, Lichtensteinstraße, gibt es eine Arbeit von der Brigitte.
Das siehst du, da fahre ich so oft vorbei, aber ich habe es noch nie.
Ja. Genau, hier um die Ecke, auch an der Uni, da war früher die Volksbank drinnen. Mhm. Also einiges. Dann gibt es in der Schweiz viele Arbeiten, also am Dach von Google, am SBB, also am Hauptbahnhof in Zürich ist eine Arbeit, die kurz vor ihrem Tod erst fertig wurde, auch in St. Gallen an der Uni, also unzählige. Und die meisten sind wirklich noch intakt.
Mhm.
Oder man kriegt auch immer wieder Anfragen, dass was restauriert werden muss. Also meistens ist da ein ganz, ganz schönes, wertschätzendes Gefühl auch der Besitzerin dieser Arbeiten da.
Mhm. Wenn die Kunst im öffentlichen Raum ankommt und dann auch dort bleibt, dann ist es irgendwie so ein totales Commitment. Und der Umstand, dass die meisten dann bleiben, zeigt ja auch, dass es einfach auch gut altert.
Ja, und also was mich da sehr freut, das war zum Beispiel bei einer Arbeit so, dass da wurde die Fassade renoviert vor ein paar Jahren und die Arbeit war dann auch irgendwie in diesem Gerüst verkleidet. Und da haben mich Anrainerinnen angerufen und haben gesagt, ich soll mich doch bitte dafür einsetzen, dass diese Arbeit auch bestehen bleibt. Mhm. Also es wird dann zum Teil auch so eine Form der Identität dieser Stadt. Ja. Und das finde ich total schön. Und man erreicht ja natürlich nochmal auch andere Leute, die jetzt vielleicht nicht in die Albertina gehen oder sonst wo, in ein anderes Museum oder in eine Galerie. Also man hat da nochmal einen anderen Austausch mit Menschen.
Stimmt, ja. Das ist nämlich voll, weil ich habe mal gesprochen mit dem Florian Reiter von Schlitin, wo sie da über den Brunnen im Sonnenwend. Und er hat gesagt, das ist total wichtig für sie, weil dort sitzen dann die Leute, die eben normal nicht ins Museum gehen. Ja? Und die bringen sich dann in Relation zu dem Ding und so entsteht ein total, so kann man Leute einfangen, im positiven Sinne, die oder gewinnen für ein Werk, die vielleicht eben diese nicht in die Albertina gehen würden. Wo ich jetzt aber sage, es sollte jeder in die Albertina gehen, sich diese Ausstellung anschauen, weil es ist wirklich eine sehenswerte Ausstellung. Ich habe es eingangs schon gesagt, ich habe viele Ausstellungen schon gesehen und interessanterweise gibt es also Bilderausstellungen, da kann man sagen, es hat immer so einen ähnlichen Vibe. Aber das ist eben was ganz anderes. Und mich erinnert so ein bisschen, also ich hatte das bei der Wally Export Ausstellung dort unten auch, dass es eben so ganz, ganz was anderes ist. Und ich glaube, da kann man wirklich, man bekommt einen tollen Überblick. Jetzt mal so die Frage an dich noch. Ich meine, Albertina, große Ausstellung, da könnte man sich jetzt ein bisschen zurücklehnen als Nachlassverantwortlicher. Tust du das oder? Oder nimmst du so eine Ausstellung schon als Möglichkeit, eben dann die internationalen, ich meine, das hat jetzt eine unglaubliche Öffentlichkeit, aber also ich denke mal, also wenn ich jetzt der Direktor wäre vom MoMA oder vom Centre Pompidou, würde ich sagen, her damit. Ja? Ich meine, gibt es schon Anfragen?
Es gibt schon Gespräche mit einer Übernahme der Ausstellung, ja, aber das ist eben sowas, wo man noch nicht
keine
Namen nennen kann, aber da gibt es Gespräche, ja. Und ja, also wird mich auch freuen, wenn man das noch an ganz vielen anderen Orten sehen kann, in einer adaptierten Form natürlich. Also weil das ist natürlich auch, also das würde jetzt auch keinen Sinn machen, diese Ausstellung 1:1 ins MoMA zu setzen. Ja. Weil man dort wiederum auf die Räume reagieren muss. Gerade mit Brigittes Arbeit ist das so wichtig, dass man von dem spezifischen Raum ausgeht. Und ja, also da wird sicherlich was kommen und auch abgesehen davon ist es jetzt einmal so, dass jetzt die nächsten Wochen auch andere Projekte anstehen und ja,
also. Ja. Also jetzt einmal genießen ein bisschen. Ja. Also du hast gesagt, du warst jetzt ein Dutzend Mal dort. Es wird sich wahrscheinlich noch, werden noch ein paar Besuche dazukommen. Natürlich, also sehr schön und auch Gratulation ans Haus, an die Angela Stief.
Ja.
Wenn du jetzt auch bestätigst, dass diese Zusammenarbeit so gut war, ich glaube, das ist einfach der ideale Ort auch für so eine Ausstellung. Und ja, dir herzliche Gratulation. Jetzt dass du dich nicht abbringen hast lassen von deiner Mutter. Es braucht dann schon jemand, der irgendwie auch emotional da nah dran ist, der auch die ganzen Töne dazwischen schildern kann. Ja? Weil nur damit kann dann auch eine Kuratorin arbeiten. Nicht? Die hört ja ganz genau zu, was du erzählst von, also du bist das Sprachrohr, ja? Von der Brigitte Kovans. Und ich glaube, das spürt man auch. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt über die Ausstellung gesprochen haben. Ich kenne mich jetzt besser aus. Ich hab, vielleicht wäre ich mich noch bei einer Führung. Ich meine, du wirst wahrscheinlich regelmäßig Führungen machen.
Immer wieder,
ja. Vielleicht rufst mich an, wenn es dann mal.
Mach ich.
Dann hänge ich mich wo an.
Gerne.
weil ich glaube, das ist, also dieses mehrstufige Einsteigen in das Werk ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass es da noch die eine oder andere Ebene gibt, die sich bis jetzt für mich noch verschließt. Aber da bin ich sehr gespannt, die zu entdecken. Dankeschön.
Ich danke dir.
In der Hitze des Gefechts habe ich natürlich ein bisschen was vergessen. Vor allem, weil ich ja auch wirklich angekündigt habe und das wirklich auch wissen wollte, wie diese großen Themenbereiche der Ausstellung auch heißen. Und wir haben gesprochen über Infinity und In Other Words und irgendwie ist dann Flashback, Look Ahead und Speed of Light untergegangen. Das sei hier noch nachgereicht. Ich möchte mich sehr bedanken bei Adrian Kovans für das Gespräch. Es ist für mich der Beginn einer Reise, wie schon angekündigt. Es war sicherlich nicht meine letzte Auseinandersetzung mit dem Werk von Brigitte Kovans in diesem Herbst. Ich würde euch alle auffordern, in die Albertina zu gehen, euch diese Ausstellung anzuschauen. Es ist wirklich eine sehenswerte Ausstellung. Und wer vielleicht dem Werk Brigitte Kovans sich vielleicht auch von einer über die Kunstmarktseite nähern möchte, dem würde ich empfehlen, einen Besuch in der Galerie Grinzinger. Die Galerie Grinzinger kümmert sich als Galerie um das Werk, um den Nachlass, um das Werk von Brigitte Kovans. Und es war erst unlängst eine Arbeit zu sehen auf der Vienna Contemporary Messe. Also wenn ihr sowas kaufen wollt, dann bitte an den Thomas Grinzinger wenden von der Galerie Grinzinger. Ich bedanke mich bei meinem Team, Matthias Jakesic, Sarah Scherer, Fabienne Lubczyk und Lara Bandion. Wir machen auf jeden Fall weiter, wir haben viel vor. Der Herbst ist vielversprechend, hat schon mal gut gestartet und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und ihr seid wieder dabei, wenn es in 2 Wochen wieder heißt, Ausgesprochen Kunst.